Apostelgeschichte. Kapitel 5 aus der Perspektive des Evangeliums aus Wasser und Geist betrachtet. Apostelgeschichte 5 ist nicht einfach eine Auflistung des Gerichts über Ananias und Sapphira oder von Geschichten über Wunder und Verfolgung, sondern sie zeigt, wie die Gemeinde Gottes, die auf dem Evangelium aus Wasser und Geist gegründet ist, die Reinheit des Evangeliums bewahrt, ohne Kompromisse mit falschem Glauben einzugehen. Dieses Kapitel hält klar fest, welche Art von Kühnheit die vollendete Rettung den Gläubigen verleiht und wie sie gegenüber der Welt bezeugt wird. Apostelgeschichte, Kapitel 5, Verse 1 bis 11, das Ende des durch heuchlerische Taten vorgetäuschten Glaubens von Ananias und Sapphira. Ein gewisser Mann aber, mit Namen Ananias, mit Sapphira, seinem Weibe, verkaufte ein Gut und schaffte von dem Kaufpreis beiseite, wovon auch das Weib wusste, und er brachte einen gewissen Teil und legte ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Petrus aber sprach: Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Kaufpreis des Feldes beiseite geschafft hast? Blieb es nicht dein, wenn es so blieb, und war es nicht, nachdem es verkauft war, in deiner Gewalt? Was ist es, dass du dir diese Tat in deinem Herzen vorgenommen hast? Nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Als aber Ananias diese Worte hörte, fiel er hin und verschied. Und es kam große Furcht über alle, die es hörten. Die Jünglinge aber standen auf, rafften ihn zusammen und trugen ihn hinaus und begruben ihn. Es geschah aber nach Verlauf von etwa 3 Stunden, dass sein Weib hereinkam, ohne zu wissen, was geschehen war. Petrus aber antwortete ihr: Sage mir, ob ihr für so viel das Feld hingegeben habt? Sie aber sprach: Ja, für so viel. Petrus aber sprach zu ihr: Was ist es, dass ihr übereingekommen seid, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, welche deinen Mann begraben haben, sind an der Tür, und sie werden dich hinaustragen. Sie fiel aber alsbald zu seinen Füßen nieder und verschied. Und als die Jünglinge hereinkamen, fanden sie sie tot, und sie trugen sie hinaus und begruben sie bei ihrem Manne. Und es kam große Furcht über die ganze Versammlung und über alle, welche dies hörten. Apostelgeschichte 5, die Verse 1 bis 11, behandelt den Vorfall des Ehepaares Ananias und Sapphira. Ihre Sünde bestand nicht einfach darin, dass der Spendenbetrag gering war oder sie Eigentum verbargen, sondern sie lag darin, den Heiligen Geist zu betrügen und das Wesen des Evangeliums zu verzerren. Äußerlich schienen sie sich hinzugeben, doch es war ein Versuch, gesetzliche Heuchelei in die Gemeinschaft der Gnade einzuführen, in der die Sünde bereits ein Ende gefunden hatte. Es zeigt, dass die Gemeinde, die auf dem Evangelium aus Wasser und Geist steht, keinen Glauben mehr zulässt, der sich durch Taten beweist. Dieser Vorfall war Gottes mächtiges Wirken, um die Gemeinschaft heilig zu bewahren. Apostelgeschichte, Kapitel 5, Verse 12 bis 16. Die Zeit der frühen Gemeinde war eine Ära, die Zeichen und Wunder benötigte. Aber durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volke, und sie waren alle einmütig in der Säulenhalle Salomons. Von den übrigen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen, sondern das Volk erhob sie. Aber um so mehr Gläubige wurden dem Herrn hinzugetan, Scharen von Männern sowohl als Weibern, so dass sie die Kranken auf die Straßen hinaustrugen und auf Betten und Lager legten, auf das, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten einen von ihnen überschatten möchte. Es kam aber auch die Menge der umliegenden Städte nach Jerusalem zusammen, und sie brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagte, welche alle geheilt wurden. Während durch die Apostel viele Zeichen und Wunder geschahen, wird der Prozess der Ausbreitung des Evangeliums mit den Worten festgehalten: Aber um so mehr Gläubige wurden dem Herrn hinzugetan, Scharen von Männern sowohl als Weibern. Hierbei bestand der Zweck der Wunder nicht darin, die Autorität der Apostel zu etablieren. Sie waren ein Werkzeug für das Evangelium, das die Tatsache des bereits verkündigten Evangeliums aus Wasser und Geist bestätigte. Das heißt, dass Jesus durch den Dienst der Taufe, die er von Johannes empfing, die Sünden der Welt auf sich nahm und am Kreuz die Strafe für die Sünde trug, wodurch er diejenigen, die glauben, von ihren Sünden errettete. Der wesentliche Grund für das Wachstum der Gemeinde war nicht das Phänomen der Heilung von Krankheiten, sondern die Tatsache, dass das Wort des Heilsevangeliums, wonach die Sünde geendet hat, zusammen mit der Kraft des Heiligen Geistes mächtig verkündigt wurde. Apostelgeschichte, Kapitel 5, Verse 17 bis 21. Die Verfolgung beginnt erneut und die Kraft des Evangeliums, die religiöse Systeme niederreißt. Der Hohepriester aber stand auf und alle, die mit ihm waren, das ist die Sekte der Sadduzäer, und wurden von Eifersucht erfüllt, und sie legten die Hände an die Apostel und setzten sie in öffentlichen Gewahrsam. Ein Engel des Herrn aber öffnete während der Nacht die Türen des Gefängnisses und führte sie hinaus und sprach: Gehet und stellet euch hin und redet in dem Tempel zu dem Volke alle Worte dieses Lebens. Als sie es aber gehört hatten, gingen sie frühmorgens in den Tempel und lehrten. Der Hohepriester aber kam und die mit ihm waren, und sie beriefen das Synedrium und die ganze Ältestenschaft der Söhne Israels zusammen und sandten nach dem Gefängnis, dass sie herbeigeführt würden. Der Hohepriester und die Sekte der Sadduzäer waren von Eifersucht erfüllt, weshalb sie die Apostel festnahmen und ins Gefängnis warfen. Der Grund für ihre große Wut war, dass das Evangelium aus Wasser und Geist das Tempel- und gesetzeszentrierte religiöse System grundlegend niederriss. Dies lag daran, dass die Sühnung durch die Taufe, die Jesus Christus bereits von Johannes empfangen hatte, und durch das Kreuz ein für allemal vollbracht war. Es lag daran, dass von nun an keine wiederholten Sühneopfer mehr nötig waren. Dies stellte für die etablierten religiösen Mächte die größte Bedrohung dar. Apostelgeschichte, Kapitel 5, Verse 19 bis 25. Das Ereignis, bei dem Gott die Gefängnistüren öffnete und das Wort des Lebens unaufhaltsam verkündigt wurde. Ein Engel des Herrn aber öffnete während der Nacht die Türen des Gefängnisses und führte sie hinaus und sprach: Gehet und stellet euch hin und redet in dem Tempel zu dem Volke alle Worte dieses Lebens. Als sie es aber gehört hatten, gingen sie frühmorgens in den Tempel und lehrten. Der Hohepriester aber kam und die mit ihm waren, und sie beriefen das Synedrium und die ganze Ältestenschaft der Söhne Israels zusammen und sandten nach dem Gefängnis, dass sie herbeigeführt würden. Als aber die Diener hinkamen, fanden sie sie nicht in dem Gefängnis, und sie kehrten zurück, berichteten und sagten: Wir fanden das Gefängnis mit aller Sorgfalt verschlossen und die Wachen an den Türen stehen. Als wir aber aufgemacht hatten, fanden wir niemand darin. Als aber sowohl der Priester und der Hauptmann des Tempels als auch die Hohenpriester diese Worte hörten, waren sie über sie in Verlegenheit, was dies doch werden möchte. Es kam aber einer und berichtete ihnen: Siehe, die Männer, die ihr ins Gefängnis gesetzt habt, sind im Tempel, stehen und lehren das Volk. Die Apostel wurden eingesperrt, aber der Engel des Herrn öffnete in der Nacht die Türen des Gefängnisses, führte sie hinaus und befahl: Gehet und stellet euch hin und redet in dem Tempel zu dem Volke alle Worte dieses Lebens. Das hier erwähnte Leben bedeutet nicht moralische Verbesserung, sondern spricht von der Realität der Errettung, in der, weil Jesus durch den Dienst des Empfangs der Taufe von Johannes die Sünden der Welt auf sich nahm, die Strafe für die Sünde am Kreuz vollständig beendet wurde und man vom Tod ins Leben versetzt wird. Die Tatsache, dass das Evangelium aus Wasser und Geist niemals durch Ort oder Macht aufgehalten wird, wird durch dieses Ereignis bewiesen. Apostelgeschichte, Kapitel 5, Verse 27 bis 32. Die Offenbarung des Wertes des Heilsevangeliums, in dem man Gott mehr gehorcht als den Worten der Menschen. Sie führten sie aber herbei und stellten sie vor das Synedrium, und der Hohepriester befragte sie und sprach: Wir haben euch streng geboten, in diesem Namen nicht zu lehren. Und siehe, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt das Blut dieses Menschen auf uns bringen. Petrus und die Apostel aber antworteten und sprachen: Man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesum auferweckt, den ihr ermordet habt, indem ihr ihn an ein Holz hängtet. Diesen hat Gott durch seine Rechte zum Führer und Heiland erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Und wir sind seine Zeugen von diesen Dingen, aber auch der Heilige Geist, welchen Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Petrus, der erneut vor dem Synedrium steht, erklärt: Man muss Gott mehr gehorchen als Menschen, und bezeugt noch einmal klar den Kern des Evangeliums. Er sagt: Der Gott unserer Väter hat Jesum auferweckt, den ihr ermordet habt, indem ihr ihn an ein Holz hängtet. Diesen hat Gott durch seine Rechte zum Führer und Heiland erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Die hier erwähnte Buße ist eine Änderung der Gesinnung, und die Wegnahme der Sünden bezeugt zusammen mit dem Heiligen Geist, dass das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist bereits vollendet ist. Apostelgeschichte, Kapitel 5, Verse 33 bis 39. Die Verteidigung des Gesetzgelehrten Gamaliel. Was ist der Beweis für ein aus Gott geborenes Werk? Sie aber wurden, als sie es hörten, durchbohrt und ratschlagten, sie umzubringen. Es stand aber einer in dem Synedrium auf, ein Pharisäer mit Namen Gamaliel, ein Gesetzgelehrter, angesehen bei dem ganzen Volke, und befahl, die Leute eine kurze Zeit hinauszutun. Und er sprach zu ihnen: Männer von Israel, sehet euch vor betreffs dieser Menschen, was ihr tun wollt. Denn vor diesen Tagen stand Theudas auf und sagte, dass er selbst etwas sei, welchem eine Anzahl von etwa 400 Männern anhing. Der ist getötet worden, und alle, so viele ihm Gehör gaben, sind zerstreut und zunichte geworden. Nach diesem stand Judas der Galiläer auf, in den Tagen der Einschreibung, und machte Volk abfällig sich nach. Auch der kam um, und alle, so viele ihm Gehör gaben, wurden zerstreut. Und jetzt sage ich euch, stehet ab von diesen Menschen und lasset sie, denn wenn dieser Rat oder dieses Werk aus Menschen ist, so wird es zugrunde gehen, wenn es aber aus Gott ist, so werdet ihr sie nicht zugrunde richten können, damit ihr nicht gar als solche erfunden werdet, die wider Gott streiten. Der Pharisäer Gamaliel, ein Gesetzgelehrter, rät: Denn wenn dieser Rat oder dieses Werk aus Menschen ist, so wird es zugrunde gehen, wenn es aber aus Gott ist, so werdet ihr sie nicht zugrunde richten können, damit ihr nicht gar als solche erfunden werdet, die wider Gott streiten. Folglich zeigt dies, dass das Evangelium aus Wasser und Geist nichts ist, was durch menschliches Denken erschaffen wurde, sondern das Werk Gottes ist. Dadurch, dass die Verkündigung des Evangeliums selbst inmitten extremer Verfolgung nicht verschwand, sondern sich vielmehr ausbreitete, wurde bewiesen, dass der Ursprung dieses Evangeliums das Werk Gottes ist. Apostelgeschichte, Kapitel 5, Verse 40 bis 42. Die Freude derer, die durch Verfolgung gegeißelt wurden, ließ sie das Glück darüber spüren, die Wegnahme der Sünden empfangen zu haben. Und sie gaben ihm Gehör. Und als sie die Apostel herbeigerufen hatten, schlugen sie sie und geboten ihnen, nicht in dem Namen Jesu zu reden, und entließen sie. Sie nun gingen aus dem Synedrium hinweg, voll Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu leiden. Und jeden Tag, in dem Tempel und in den Häusern, hörten sie nicht auf zu lehren und Jesum als den Christus zu verkündigen. Die Apostel werden geschlagen und freigelassen, während ihnen verboten wird, im Namen Jesu zu sprechen. Dennoch gehen sie aus dem Synedrium hinweg, voll Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu leiden. Eine solche Freude ist ein Privileg, das nur diejenigen genießen können, die vollständig von der Verdammnis und dem Gericht der Sünde befreit worden sind. Ob im Tempel oder in den Häusern, sie hören nicht auf zu lehren und zu verkündigen, dass Jesus der Christus ist, und sie verkündigen und bezeugen unermüdlich das vollendete Heilsevangelium. Zusammenfassend bezeugt Apostelgeschichte 5, dass das Evangelium aus Wasser und Geist keinen heuchlerischen Glauben zulässt und dass die Gemeinde auf dem Fundament der vollendeten Errettung steht, nicht auf menschlichen Taten. Verfolgung hält die Verkündigung des Evangeliums aus Wasser und Geist nicht auf, sondern wird vielmehr zu einer Gelegenheit, die Authentizität des Evangeliums zu offenbaren, weil die Taufe, die Jesus von Johannes empfing, und das Blut am Kreuz die Gewissheit bringen, dass alle Sünden der Menschheit bereits ein Ende gefunden haben, ging die Gemeinde keine Kompromisse mit der Welt ein und war in der Lage, das Evangelium aus Wasser und Geist selbst angesichts der Geißelung mit Freude zu predigen. Predigt von Paul C. Jong. Das Wort aus Apostelgeschichte 5, die Verse 1 bis 42, ist ein Text der strengen Warnung, der in den Bericht über das Wachstum der frühen Gemeinde eingefügt wurde, und oberflächlich betrachtet wirkt es wie eine Szene, in der sich der Tod von Ananias und Sapphira und das Leiden der Apostel kreuzen. Wenn wir dieses Wort jedoch aus der Perspektive des Evangeliums aus Wasser und Geist betrachten, das in Gottes Wort bezeugt wird, erkennen wir, dass es eine grundlegende Frage aufwirft. Was ist die gefährlichste Sünde innerhalb der Gemeinde, die auf dem Evangelium aus Wasser und Geist erbaut ist? Ananias und Sapphira verkauften ein Gut, schafften einen Teil des Kaufpreises beiseite und brachten einen gewissen Teil zu den Füßen der Apostel, aber Petrus wies sie zurecht und sprach: Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Kaufpreis des Feldes beiseite geschafft hast? Das Wesen ihrer Sünde war nicht ein einfaches Weglassen der Opfergabe, sondern dass sie versuchten, den Heiligen Geist zu betrügen. Der Heilige Geist bezeugt immer nur die Tatsache, dass alle Sünden durch die Taufe und das Kreuz Jesu Christi bereits vollständig gelöst sind, aber sie versuchten, die Reinheit des Evangeliums durch ihre Heuchelei, Hintertaten, die wie Früchte des Evangeliums aussahen, zu verwischen. Dieses Ereignis war eine strenge Lektion von Gott, die zeigte, wie gefährlich der Versuch ist, dem Evangelium menschliche Verstellung und Verdienste hinzuzufügen. Wegen dieses Ereignisses kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die diese Dinge hörten. Diese Furcht war kein einfacher Schrecken, sondern Ehrfurcht vor Gott. Durch dieses Ereignis erkannte die frühe Gemeinde die Tatsache, dass die Gemeinschaft nicht auf menschlicher Heuchelei oder berührendem Teilen stehen darf, sondern allein auf der Wahrheit des vollendeten Evangeliums aus Wasser und Geist stehen muss. Es zeigte, dass das Evangelium aus Wasser und Geist die Menschen von weltlichen Sünden befreit, aber gleichzeitig Gottes strenge Wahrheit ist, die niemals leichtfertig behandelt oder verändert werden darf. Durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk, und umso mehr Gläubige wurden dem Herrn hinzugetan, die an das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist glaubten, aber die Bibel konzentriert sich eher auf den Glauben der Apostel als auf Wunder. Dies liegt daran, dass Wunder zwar Menschen versammeln, aber die Sünden der Menschen nicht hinwegnehmen können. Und das Kernevangelium, das die Apostel predigten, war die Tatsache, dass Jesus die Taufe von Johannes empfing, um die Sünden der Welt auf sich übertragen zu lassen, die Strafe für die Sünde am Kreuz auf sich nahm und die Errettung durch die Auferstehung von den Toten vollendete. Die Hohenpriester waren von Eifersucht erfüllt und warfen die Apostel ins Gefängnis, aber der Engel des Herrn öffnete in der Nacht die Türen des Gefängnisses und sprach: Gehet und stellet euch hin und redet in dem Tempel zu dem Volke alle Worte dieses Lebens. Womit er ihnen befahl, nur das Evangelium aus Wasser und Geist des Lebens zu predigen. Als die Apostel erneut vor dem Synedrium standen, erklärten sie: Man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesum auferweckt, den ihr ermordet habt, indem ihr ihn an ein Holz hängtet. Diesen hat Gott durch seine Rechte zum Führer und Heiland erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Die hier erwähnte Buße und die Wegnahme der Sünden sind keine Bedingungen, die durch menschliche Anstrengungen erlangt werden, sondern das Annehmen der Tatsache der Errettung, die durch den Dienst Jesu Christi bereits vollendet ist. die Apostel zeigten, dass sie Zeugen dieser Dinge sind, aber auch der Heilige Geist, welchen Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen, der gleichermaßen die Tatsache der bereits vollbrachten Errettung bezeugt. Gamaliel, ein zu jener Zeit angesehener Gesetzgelehrter, zeigte eine vorsichtige Haltung und sagte: Denn wenn dieser Rat oder dieses Werk aus Menschen ist, so wird es zugrunde gehen. Wenn es aber aus Gott ist, so werdet ihr sie nicht zugrunde richten können, damit ihr nicht gar als solche erfunden werdet, die wider Gott streiten. In der Realität verschwand die durch die Taufe und das Kreuz Jesu Christi vollbrachte Errettung trotz jeglicher Verfolgung nicht, und es wurde bewiesen, dass das Evangelium aus Wasser und Geist nicht durch den Lauf der Zeit oder durch Macht aufrechterhalten wird, sondern die Wahrheit ist, für die Gott selbst die Verantwortung trägt. Die Apostel gingen aus dem Synedrium hinweg, voll Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für seinen Namen Schmach zu leiden, selbst als sie geschlagen wurden. Der Grund, warum sie selbst im Leiden jubeln konnten, war, dass das Problem der Sünde bereits beendet war und sie die Wegnahme der Sünden vor Gott durch den Glauben empfangen hatten, so dass sie in der Welt nichts mehr zu verlieren hatten. Sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in jedem Haus Jesus Christus zu lehren und zu predigen. Zusammenfassend betont Apostelgeschichte 5 die Heiligkeit der Gemeinde, die auf dem Evangelium aus Wasser und Geist erbaut ist, und warnt davor, dass menschliche Selbstgerechtigkeit, die von denjenigen vorgebracht wird, die sich diesem Evangelium widersetzen, die schwerwiegendste Sünde ist. Ananias und Sapphira fielen, als sie versuchten, dem Evangelium aus Wasser und Geist ihre eigene Gerechtigkeit hinzuzufügen, aber die Apostel konnten kühn sein, weil sie ihr Leben auf das Evangelium aus Wasser und Geist setzten. Heute müssen auch wir nicht auf menschlichem Kalkül, sondern auf der Wahrheit der Errettung, die durch die Taufe, die Jesus Christus von Johannes empfing und das Kreuz vollendet wurde, feststehen und als Zeugen der Freude leben, nicht des Schweigens. Was ist das Evangelium aus Wasser und Geist, das von Paul C. Jong basierend auf Apostelgeschichte Kapitel 5, Verse 29 bis 32 gepredigt wird? Das Wort aus Apostelgeschichte 5, die Verse 29 bis 32, ist der Abschnitt, der am deutlichsten zeigt, wie sehr die frühe Gemeinde dem Evangelium aus Wasser und Geist gehorchte und wovor sie niemals Kompromisse einging. Wenn wir diesen Text aus der Perspektive des Evangeliums aus Wasser und Geist lesen, das von Pastor Paul C. Jong gepredigt wird, erkennen wir, dass die Kühnheit der Apostel nicht aus individueller Persönlichkeit oder Mut stammte, sondern aus der festen Glaubensgewissheit in die bereits vollendete Errettung floss. Das Synedrium gebot den Aposteln streng, nicht im Namen Jesu zu sprechen, aber Petrus und die anderen Apostel antworteten und sprachen: Man muss Gott mehr gehorchen als Menschen, womit sie dies entschlossen erklärten. Dieser Gehorsam ist keine Rebellion gegen die Ordnung, sondern ein Glaubensbekenntnis bezüglich der Hierarchie der Autorität Gottes. Die Apostel leugneten die staatliche Ordnung nicht, aber sie konnten niemals Kompromisse vor der Forderung eingehen, das Wort des Evangeliums der Wahrheit der Errettung zu verleugnen, die Gott in der Geschichte bereits vollbracht hatte. Dies lag daran, dass das Evangelium, das Errettung von der Sünde schenkt, keine individuelle Meinung oder Interpretation war, sondern eine unbestreitbare Tatsache des Dienstes der Errettung, den Gott direkt vollzog. Anstatt sich vor dem drohenden Synedrium zu verteidigen, verkündigten die Apostel das Evangelium und sprachen: Der Gott unserer Väter hat Jesum auferweckt, den ihr ermordet habt, indem ihr ihn an ein Holz hängtet. Was hierbei betont wird, ist nicht einfach nur das Ereignis des Kreuzes allein. Dieser Jesus ist derjenige, der zum Heiland wurde, indem er die Taufe von Johannes dem Täufer am Jordan empfing, wodurch alle Sünden der Welt auf ihn übertragen wurden und er die Strafe für die Sünde empfing. Er hing am Kreuz in dem Zustand, dass die Sünden der gesamten Menschheit durch die von Johannes dem Täufer empfangene Taufe ein für allemal auf ihn übertragen worden waren, und er erlitt stellvertretend das Gericht für diese Sünden, und Gott bezeugte die Vollkommenheit dieses Dienstes der Sühnung öffentlich durch die Auferstehung. Daher war das Kreuz kein Fehlschlag, sondern eine Vollendung, und die Auferstehung war die sichere Garantie der Errettung. In der darauffolgenden Predigt erklären sie, dass Gott Jesus Christus durch seine Rechte zum Führer und Heiland erhöht hat, um Israel Buße und die Wegnahme der Sünden zu geben, wodurch sie das Wesen der Buße und der Wegnahme der Sünden offenbaren. Hierbei sind Buße und die Wegnahme der Sünden keine Bedingungen, die Menschen durch Verdienste aufbauen, sondern genau der Zweck, für den Gott der Vater Jesus Christus als Heiland einsetzte, und das Geschenk der Errettung, das uns umsonst gegeben wird. Buße ist nicht die Menge an Tränen, sondern das Wenden der Glaubensrichtung hin zu Gott, und die Wegnahme der Sünden ist das Ergebnis des Evangeliums der Heilsgewissheit, das aus dem Glauben an die Tatsache resultiert, dass die Sünden der Welt durch die Taufe, die Jesus von Johannes empfing, auf den Leib Jesu übertragen wurden und das Gericht über die Sünde durch das Blut am Kreuz beendet wurde. Die Apostel verkündigten: Und wir sind seine Zeugen von diesen Dingen, aber auch der Heilige Geist, welchen Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen, womit sie ihre Position als Zeugen definierten. Ein Zeuge ist jemand, der genau das ausspricht, was er gesehen hat, und die Apostel glaubten und predigten ohne Hinzufügen oder Weglassen das Werk Jesu, der die Sünden der Welt auf sich nahm, indem er die Taufe von Johannes empfing, das Gericht am Kreuz und die Vollendung der Auferstehung. Auch der Heilige Geist war niemand, der eine neue Errettung erschafft, sondern jemand, der im Herzen die Tatsache versichert, dass der Dienst des bereits vollendeten Evangeliums aus Wasser und Geist wahr ist. Der Heilige Geist wirkt immer mit diesem Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist zusammen und erkennt keinen menschlichen Eifer an, der von diesem Evangelium abgewichen ist. Der Grund, warum die Apostel so kühn sein konnten, war, dass das Problem der Sünde bereits beendet war und sie die Gewissheit empfangen hatten, vor Gott ohne Sünde zu sein, so dass sie nichts mehr zu verlieren oder zu verbergen hatten. Ein Glaube, bei dem ein Sündenbewusstsein verbleibt, wird vor weltlicher Autorität zwangsläufig erschüttert, aber der Glaube, der an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubt, betrachtet das Schweigen vor der Forderung, das von Gott vollbrachte Werk zu verleugnen, stattdessen als ungehorsam. Für diejenigen, die das Wort der Wahrheit der vollendeten Errettung kennen, wird das Werk der Verkündigung des Evangeliums aus Wasser und Geist zu einem natürlichen Dienst des Zeugnisses, der über die Pflicht hinausgeht. Zusammenfassend fragt uns Apostelgeschichte 5, die Verse 29 bis 32, heute, wem wir gehorchen und was wir bezeugen. Es besagt, dass wir auf dem Evangelium stehen müssen, dass die durch die Taufe, die Jesus Christus von Johannes empfing, und das Kreuz vollendete Errettung genau so predigt, wie sie ist, und nicht auf einem Evangelium, das Kompromisse eingeht, um Menschen zu gefallen. Die Gemeinde, die dieses Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist zusammen mit dem Heiligen Geist bezeugt, ist die Gemeinde im Sinne der Apostelgeschichte, und innerhalb dieses Evangeliums der Wahrheit wird selbst weltliche Verfolgung in Freude verwandelt. Dieses Bekenntnis, dass man Gott mehr gehorchen muss als den Menschen, ist das Wort des Evangeliums vom Wesen des Glaubens, das in unserem heutigen Leben gleichermaßen erklingen muss. Fragen und Antworten aus Apostelgeschichte, Kapitel 5. Erste Frage: Können diejenigen, die heute an das Christentum glauben, den vom Herrn gegebenen Segen der Errettung empfangen, wenn sie dem Herrn innerhalb des Glaubens, der nur an das Kreuz glaubt, viel dienen? Diese Frage ist nicht einfach eine Angelegenheit von »Ist es genug, wenn ich fleißig diene?«, sondern eine Frage danach, worauf die Errettung basiert. Um es vorwegzunehmen: Die Errettung wird nicht als Ergebnis vielen Dienens empfangen, sondern sie wird durch den Glauben empfangen, der den Inhalt der Errettung, die Jesus Christus vollbracht hat, richtig glaubt. Erstens, das Maß an Dienst bestimmt nicht den Segen der Errettung. Die Bibel sagt klar, dass die Errettung nicht der Lohn für Werke ist, sondern ein Geschenk der Gnade. Selbst wenn ein Mensch dem Herrn dient, indem er sich freiwillig meldet, sich sehr hingibt und Tränen vergießt, besitzt dieser Dienst an sich nicht die Kraft, die Sünde hinwegzunehmen. Dienst ist die Frucht der Errettung, keine Bedingung. Wäre es eine Struktur, bei der man Errettung erlangt, wenn man viel dient, würde die Grundlage der Errettung menschliches Verdienst und nicht der Dienst Jesu. Wenn das geschieht, ist Gnade nicht länger Gnade. Zweitens, die Bedeutung der Aussage, dass man nur an das Kreuz glaubt. Viele Menschen sagen, wir glauben an das Kreuz, aber es ist wichtig, ob sie wissen, auf welcher Grundlage dieses Kreuz ihre Sünden löste. Das Kreuz ist kein einfaches Symbol der Liebe, sondern ein gerechtes Gericht der Sünde in Bezug auf die Sünde. Dann folgt die Frage, wann, wo und wie die Sünden der Welt auf Jesus übertragen wurden. Wenn die Übertragung der eigenen Sünde nicht klar ist, kann das Kreuz als ein vages Symbol verbleiben. Die Bibel erklärt den Dienst Jesu nicht nur mit dem Tod am Kreuz. Sie besagt, dass Jesus die Taufe von Johannes empfing, die Sünden der Welt auf sich übertragen ließ und die Strafe für die Sünde in Bezug auf diese Sünden empfing. Dieses Ganze ist die Struktur der Errettung. Wenn jemand sagt, er glaube an das Kreuz, aber seine Sünde verbleibt noch immer in seinem Herzen, mag das weit entfernt von der Gewissheit der vollendeten Sühnung sein. Drittens, Eifer und die Errettung von der Sünde sind getrennte Angelegenheiten. Jesus sprach, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen. Matthäus Kapitel 7, Vers 21. Das Problem ist nicht, ob sie an den Herrn glaubten, sondern ob sie ihre eigenen Taten zur Grundlage machten. Das Bekenntnis, haben wir nicht viele Taten in deinem Namen getan, zeigt eine Haltung, bei der Taten zur Grundlage gemacht werden. Der Maßstab für die Errettung von der Sünde ist jedoch nicht, wie viel man gedient hat, sondern ob man an die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist geglaubt hat, welche zur Gerechtigkeit Jesu wird. Viertens, die Errettung von der Sünde hängt davon ab, an welches Evangelium man geglaubt hat. Die Errettung von der Sünde wird nicht einfach durch die Aussage »Ich glaube an Jesus« vollendet. Es ist wichtig, was und wie man glaubt. Hat man an das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist geglaubt, dass die Sünden der Welt bereits ein für allemal gelöst wurden? Oder hängt es vom Glauben an die Lehre ab, dass man die Sünde noch immer wiederholt bereinigen muss? Wenn man das Gefühl hat, dass die Sünde noch immer im eigenen Herzen verbleibt und versucht, dies mit Eifer auszugleichen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das Zentrum dieses Glaubens in der eigenen Anstrengung liegt und nicht im Glauben an den vollendeten Dienst Jesu. Fünftens, Schlussfolgerung. Man empfängt die Errettung nicht automatisch, nur weil man dem Herrn viel dient. Die Errettung wird nicht durch das Maß an Dienst bestimmt. Die Errettung kommt durch den Glauben, der daran glaubt, dass der Dienst der Errettung, den Jesus vollbracht hat, innerhalb des Evangeliums aus Wasser und Geist vollkommen ist. Dienst ist keine Bedingung, sondern ein Ergebnis, und Taten sind keine Grundlage, sondern eine Frucht. Die wichtige Frage ist nicht, wie viel ich gedient habe, sondern ob ich das Evangelium der Errettung, das Jesus vollbracht hat, richtig glaube. Die Errettung von der Sünde baut nicht auf menschlichem Eifer auf, sondern auf der Wahrheit der Errettung, die am Kreuz dadurch vollbracht wurde, dass der Sohn Gottes durch die von Johannes empfangene Taufe die Übertragung der Sünden der Welt empfing und die Strafe für die Sünde auf sich nahm. Zweite Frage: Kann menschliche Gerechtigkeit in die Errettung hineingemischt werden, die man durch den Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist empfängt? Der Kern dieser Frage ist, ob menschliche Gerechtigkeit in die Grundlage der Errettung hineingemischt werden kann. Um es vorwegzunehmen, wenn man die Errettung durch den Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist erlangt hat, kann menschliche Gerechtigkeit nicht in die Grundlage dieser Errettung einfließen. Dies liegt daran, dass es in dem Moment, in dem auch nur ein wenig menschliche Gerechtigkeit hinzukommt, keine Errettung mehr ist, die allein auf der Heilsgnade beruht. Erstens, die Struktur des Wortes der Errettung selbst ist auf die Gerechtigkeit Gottes zentriert. Das Evangelium aus Wasser und Geist ist nicht das Ergebnis davon, dass Menschen menschliche Gerechtigkeit hinzufügen. Es besteht darin, dass Jesus durch die von Johannes empfangene Taufe die Sünden der Welt auf sich nahm, das Gericht für diese Sünden am Kreuz vollzogen wurde und diese Errettung durch die Auferstehung vom Tod vollendet wurde. Eine solche Struktur des Glaubens ist eine Struktur, die vollständig an die Gerechtigkeit Gottes glaubt. Und der Mensch ist lediglich ein Glaubender, kein Teilnehmer an diesem Werk. Wenn meine Tiefe der Buße, meine Hingabe, meine Entscheidung und meine Glaubensjahre hier als teilweise Grundlage der Errettung einfließen, wird die Errettung in diesem Moment zu einer vermischten Struktur. Die Bibel nennt die Errettung jedoch Gnade, und Gnade ist in dem Moment nicht länger Gnade, in dem menschliche Gerechtigkeit hinzugefügt wird. Zweitens, Selbstgerechtigkeit darf nicht in den Glauben an die Wahrheit eindringen. Selbstgerechtigkeit tritt nicht nur als offener Stolz in Erscheinung, der nach außen hin sichtbar wird. Manchmal schleicht sie sich in einem sehr religiösen Gewand ein. Wenn Gedanken wie »Dennoch glaube ich ernsthafter als andere«, »Gott wird mich anerkennen, weil ich mich so hingegeben habe« oder »Es ist in Ordnung, weil ich mehr Buße tue, wenn ich sündige«, ein Gefühl der Heilsgewissheit erzeugen, hat sich das Zentrum bereits von der Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist verschoben. Das Zentrum des Evangeliums lautet: Ich kann aus mir selbst heraus nichts in Bezug auf das Werk der Hinwegnahme meiner Sünden tun. Drittens, das Leben nach der Errettung und das Problem der Selbstgerechtigkeit. Nach dem Empfang der Errettung von der Sünde kann ein gutes Leben, das aus dem Glauben resultiert, in Erscheinung treten. Gehorsam gegenüber Gottes Wort, Dienst und Frucht können folgen. Diese Frucht der Errettung ist jedoch ein Ergebnis, keine Bedingung der Errettung. Das Problem besteht darin, diese Frucht wieder zur Grundlage der Errettung zu machen. Genau dann sickert Selbstgerechtigkeit ein. Der wahre Glaube an das Evangelium bekennt: Ich bin noch immer schwach, aber die Grundlage meiner Errettung ist nicht mein Zustand, sondern allein der Dienst, bei dem Jesus durch den Empfang der Taufe von Johannes die Übertragung der Sünden der Welt empfing und das Gericht über die Sünde am Kreuz vollendete. Viertens, vollkommene Gerechtigkeit ist nur die eine Person, Jesus Christus. Die Gerechtigkeit, von der das Evangelium aus Wasser und Geist spricht, ist keine Gerechtigkeit, die Menschen erschaffen. Es ist nicht so, dass ich die Errettung aufrechterhalte, indem ich allmählich gerecht werde, sondern dass ich jemand bin, der bereits gerecht geworden ist, weil mir die Gerechtigkeit Christi gegeben wurde. Wenn jemand denkt, dass Selbstgerechtigkeit auch nur ein wenig zur Grundlage der Errettung wird, muss dieser Gedanke niedergerissen werden. Man muss jedoch wissen, dass menschliche Gerechtigkeit immer unvollkommen ist. Daher schließt das Evangelium menschliche Gerechtigkeit aus. Dies liegt daran, dass vollkommene Gerechtigkeit nur in der Gerechtigkeit Gottes existiert. Fünftens, Schlussfolgerung. Es gibt keinen Spalt für das Eindringen von Selbstgerechtigkeit in die Errettung dessen, der die Errettung von der Sünde durch den Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist erlangt hat. Es gibt keinen Grund dafür, dass sie eindringt, und sie darf nicht eindringen. Errettung ist der Glaube, der zu 100% auf der Gerechtigkeit Gottes steht. In dem Moment, in dem Selbstgerechtigkeit aufkommt, gerät die Heilsgewissheit ins Wanken, die Gnade der Errettung nimmt ab und ein Gefühl des Verdienstes entsteht. Der wahre Glaube liegt in dem Bekenntnis: Ich war ein Sünder und der Herr hat meine Errettung ganz allein vollbracht. Die Errettung, die dieses Bekenntnis davor bewahrt, ins Wanken zu geraten, steht auf dem Glauben an das vom Herrn gegebene Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist.